Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns den 24. Psalm, Psalm 24. Ein Psalm Davids: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, dass da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Wir haben es hier mit einem Psalm zu tun, der mit der größten Selbstverständlichkeit immer wieder in der Adventszeit gelesen wird und auch als Predigttext genommen wird. Das ist in der Kirchengeschichte nicht immer so gewesen. Die Kirchenväter haben diesen Psalm als Himmelfahrtspsalm verstanden. Als geschichtlichen Hintergrund sahen sie den Einzug der Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes in die Stadt Jerusalem, die Stadt Davids, auf den Zionsberg. Und wie Gott Einzug hielt in das Allerheiligste der Stiftshütte, genauso hielt Jesus Christus Einzug in die himmlische Welt und setzte sich zur Rechten der Majestät seines himmlischen Vaters. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Das wurde also auf die Himmelfahrt Jesu bezogen. Hier ist die Rede von den Toren, von den Türen. Man könnte auch übersetzen, wahrscheinlich auch wörtlich, mit den uralten Pforten. Die uralten Pforten sind hiermit gemeint und das bezieht sich zunächst einmal hier auf die Tore Jerusalems. Und wenn der König der Ehren, der Gott Israels, durch diese Tore einzog, dann doch, um mitten unter seinem Volk zu wohnen. Und hier haben wir den entscheidenden Bezug zur Adventszeit. Der Herr Jesus Christus ist gekommen in diese Welt, um unter uns zu wohnen. Und so wird er einmal wiederkommen, in großer Macht und in großer Herrlichkeit, um unter seinem erlösten Volk zu wohnen. Er ist also der König aller Könige, der einmal Einzug halten wird in diese Welt, um zu regieren, um seine Macht und Herrlichkeit zu demonstrieren. Man geht davon aus, dass dieser Psalm abwechselnd von Chören und Einzelstimmen gesungen wurde. Und wenn wir nun hier den Worten des Psalmisten folgen, es ist ja David gewesen, der diesen Psalm gedichtet hat, dann stoßen wir zu Anfang auf eine überraschende Aussage. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Der Psalm beginnt also mit der Schöpferherrlichkeit Gottes. Und das ist etwas, was uns zunächst einmal befremden mag, wenn wir uns den ganzen Psalm durchlesen. Was hat das mit der Schöpferherrlichkeit Gottes zu tun? Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Es gibt ja Psalmen in der Bibel, die ausdrücklich von der Schöpferherrlichkeit Gottes sprechen. Beispielsweise Psalm 104. Und auch im Psalm 136 lesen wir etwas von der Schöpfermacht Gottes und von der Geschichte Israels. Und das können wir auch verstehen, wenn das zusammensteht, dann offenbart sich Gott also in seiner Schöpfung und auch in der Geschichte seines Volkes Israel in ganz besonderer Weise. Aber warum steht hier am Anfang etwas von Gott, dem Schöpfer? Das passt doch eigentlich nicht zu den Hauptaussagen dieses Psalms. So könnte man zunächst einmal denken. Nun, die Antwort lautet, David wollte doch sehr wahrscheinlich hier ein Missverständnis ausräumen. Er wollte damit sagen, wenn es auch Gott gefällt und gefallen hat, in ganz besonderer Weise unter seinem Volk Israel zu wohnen, mit all den kultischen Praktiken, die damit verbunden waren, so begrenzt sich seine Macht doch nicht auf sein Volk Israel und auf einen speziellen Ort, hier der Berg Zion und die Stiftshütte, später dann der Tempel. Gottes Macht ist nicht eingeschränkt auf einen ganz speziellen Ort, auf eine ganz spezielle Stelle in dieser Welt, sondern Gottes Macht umfasst den ganzen Erdkreis und alles in dieser Welt. Der ganze Erdkreis und alles, was darauf wohnt, gehört Gott. Es ist so gewesen im Altertum, dass man davon ausging, dass die Götzen, dass die Götter, die von den einzelnen Völkern verehrt wurden, ihre Machtgrenzen oder ihre Machtgrenze hatten an der Landesgrenze. Darüber hinaus konnten sie keine Macht ausüben. Das ist anders im Verständnis eines David im Blick auf den lebendigen Gott Israels, der sich in Jesus Christus später dann in wunderbarer Weise geoffenbart hat. Ihm gehört die ganze Welt. Er regiert über die ganze Welt. Seine Macht ist uneingeschränkt. Nicht beschränkt auf das Volk Israel, nicht beschränkt auf die Stiftshütte beziehungsweise dann auf den Tempel. Wir lesen im 1. Königebuch, Kapitel 8, in dem Einweihungsgebet Salomos im 27. Vers folgendes. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, hier wird also der Tempel eingeweiht durch das Gebet Salomos, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Hier wird es also schon deutlich, dass man Gott nicht einschränken kann und dass er sich nicht einschließen lässt an einem bestimmten Ort, sondern dass er darüber hinaus Himmel und Erde erfüllt, in seiner ganzen Macht, Pracht und Herrlichkeit. Und so sagt es dann später auch der Apostel Paulus, als er sich in Athen befindet und dann die vielen Göttertempel sieht. Er sagt, Gott wohnt nicht in einem Tempel, der mit Händen gemacht ist. Wie könnte das auch sein? Er hat die ganze Welt geschaffen. Er wohnt nicht in einem Tempel, der mit Händen gemacht ist. So ist er ja auch in unserer Zeit nicht beschränkt auf irgendwelche Kirchengebäude, nicht auf irgendwelche Säle oder was es auch sein mag, wo man sich auch immer versammeln mag, sondern Gott wohnt immer da, wo sein Wort verkündigt wird, wo das Wort vom Kreuz im Zentrum steht, wo sein Sohn im Zentrum steht als der gekreuzigte und auferstandene Herr. Da wohnt Gott, zu Hause auch, in unseren vier Wänden oder unterwegs, wo wir uns auch immer befinden. Unser Leib ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Also Gott ist überall gegenwärtig und das will David hier zum Ausdruck bringen mit den ersten Versen, wenn er sagt, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Paulus nimmt später Bezug auf den ersten Vers, wenn er versucht, den Gläubigen, die Probleme hatten mit dem Essen von sogenanntem Götzenopferfleisch, deutlich zu machen, hört mal, ihr Lieben, ihr könnt das mit gutem Gewissen essen, auch wenn es zuvor den Göttern geopfert worden ist, was da auf dem Markt angeboten wird an Fleisch. Ihr könnt es mit gutem Gewissen essen. Gott gehört alles. Und dann zitiert er diesen Vers im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 26. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Auch dieses Fleisch, was zuvor den Götzen geopfert worden ist, gehört dem Herrn. Alles gehört dem Herrn. Und was ihm gehört, gehört auch euch. Und ihr dürft es genießen, ihr braucht euch kein schlechtes Gewissen dazu machen. Wir wissen um diese Problematik, die einen hatten schlechtes Gewissen, die anderen hatten die Freiheit, das zu nehmen, setzten sich aber über die Schwachheit ihrer Brüder und Schwestern im Glauben hinweg und Paulus muss da den richtigen Weg finden und er tut das in göttlicher Weisheit, macht deutlich, dass die Gläubigen, die diese Freiheit hatten, durchaus auf dem richtigen Weg waren. Hier zitiert er Psalm 24, Vers 1. Er mahnt sie aber zur Rücksicht den anderen Geschwistern gegenüber. Geht also einen wunderbaren Weg der Liebe und der göttlichen Weisheit. Also Gott gehört alles. Sämtliche Bewohner dieser Welt gehören Gott, dem Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Nichts kann sich letztlich seiner Herrschaft entziehen. Auch diejenigen, die in dieser Welt regieren, gehören letztlich Gott, auch wenn sie ihn nicht als den Herrscher dieser Welt anerkennen. Darin sind sie dann sogenannte Usurpatoren. Was sind das für Leute? Das sind Leute, die widerrechtlich die Staatsgewalt an sich reißen. Es sind sogenannte Thronräuber. Und im Grunde genommen ist das jeder, der nicht unter Gott regiert. Der regiert in dieser Welt nicht in der Verantwortung vor dem lebendigen Gott, dem alles gehört und der Herrscher ist der ganzen Welt. Dennoch haben wir sie zu respektieren. Das lehrt uns die Bibel, dass wir die Obrigkeit anzuerkennen haben. Aber letztlich sind sie Thronräuber, wenn sie nicht unter Gott regieren. Und darum gelingt ihnen ihre Herrschaft auf Dauer nicht, weil sie die Herrschaft Gottes nicht anerkennen. Welche Absichten sie auch immer verfolgen mögen, sie werden damit in irgendeiner Weise und irgendwann einmal scheitern müssen. Wir sehen, wie man das Haus Europa baut. Manche mögen gute Absichten damit verbinden, manche werden getrieben von Machtgier und von Habsucht, aber wie es auch immer sein mag, dieses Projekt wird scheitern, es muss scheitern irgendwann, auch wenn es zunächst einmal aufsteigt und aufsteigen wird zu einer großen Blüte. Man regiert nicht unter Gott, das ist das große Problem. Somit wird alles enden im Gericht Gottes. Alles menschliche Werk, alles menschliche Wesen, welcher Art auch immer, wird in der Katastrophe enden. Das lehrt die Geschichte. Da brauchen wir nur in die Vergangenheit hineinzuschauen. Das sagt Gottes Wort zunächst einmal und eben auch die Geschichte lehrt das. Aber man lernt in der Regel wenig aus der Geschichte. Eine kluge Frau hat einmal gesagt, die Geschichte lehrt andauernd. In der Geschichte offenbart sich ja Gott, in der sogenannten profanen Geschichte und auch in der sogenannten Heilsgeschichte dann ganz besonders. Aber auch in der ganz normalen, profanen, so nennt man das ja, Geschichte, unterweist Gott, will Gott lehren. Die Geschichte also, so hat diese Frau gesagt, lehrt andauernd, ständig, auch in unserer Zeit. Aber sie findet keine Schüler. Sie findet also kaum solche, die daraus etwas lernen wollen. Und es ist eine Tatsache, dass besonders die jüngere Generation mehr und mehr geschichtslos lebt. Das heißt also, sie schaut nicht zurück, um aus der Vergangenheit zu lernen. Sie geht davon aus, mit ihr beginnt eine ganz neue Welt, mit ihrer Generation. Man lernt kaum noch etwas. Aber auch die Älteren sind da oftmals nicht besser. Und wir wollen lernen aus diesem Psalm, aus den ersten Versen, dass die Erde dem Herrn gehört. Und wir gehören ihm, jeder Einzelne, auch derjenige, der ihm widersteht, der noch nicht sein Eigentum ist in dem Sinne, dass er sich erlöst weiß durch das Blut Jesu. Auch er gehört letztlich Gott, weil Gott ihn geschaffen hat. Gott hat ein Recht an ihm, als der Schöpfer. Das Recht, das Gott an einem Menschen hat, an jedem Menschen in dieser Welt, basiert auf zweierlei Faktoren. Einmal, Gott hat ihn geschaffen, und zweitens, Jesus hat sein Blut am Kreuz für ihn vergossen. Von daher hat kein Mensch ein Recht, sein eigenes Leben zu führen. Kein einziger. Und wenn er es trotzdem tut, in der Rebellion gegen Gott, im Widerstand gegen Gott, dann ändert das nichts an der Tatsache, dass er Gott gehört. Es heißt ja hier ausdrücklich, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wohnst du auf dieser Erde, dann gehörst du Gott. Wenn du auch noch nicht ein Eigentum Jesu bist, in dem Sinne, wie wir es vom Evangelium her kennen. Aber du gehörst Gott. Du gehörst dir nicht selbst. Kein Mensch, der über diese Erde geht, gehört sich selbst. Also Gott umfasst alles in seiner Herrschaft, in seinem Regiment. Alle gehören ihm also, das unterstreichen wir noch einmal, alle gehören ihm, doch nicht alle lieben ihn. Alle gehören ihm, doch nicht alle haben Gemeinschaft mit ihm. Alle gehören ihm, aber nicht jeder dient dem lebendigen Gott. Und aus der großen Masse der Menschen ragt eine Schar heraus, von der David hier sagt in Vers 6, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Da gibt es also unter den vielen, vielen Menschen in dieser Welt, dieser Masse von Menschen in dieser Welt, einige, letztlich sind es immer nur wenige, gewesen in der Vergangenheit und auch in unserer Zeit. Es gibt einige, die da herausragen und von denen David her sagt, sie bilden das Geschlecht, das nach Gott fragt. Das ist ein Wunder Gottes, ja. Von Natur aus fragt kein Mensch nach Gott. Mit ichsüchtigen Motiven natürlich. Man will Hilfe haben. Man spannt Gott ein und will ihn einspannen als einen Diener. Aber um Gottes Willen fragt niemand zunächst nach Gott, ist ein Wunder. Dieses Geschlecht, von dem David hier spricht, ist ein Wunder der Gnade Gottes. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Das nicht nur Hilfe sucht, sondern das ihn sucht, den lebendigen Gott selbst sucht, Gemeinschaft mit ihm haben möchte. Das sind Menschen, deren Herzen Verlangen haben nach ihm. Und er offenbart sich in seinem Wort, die also ein Verlangen haben nach seinem göttlichen Wort. Solche, die gerne etwas hören wollen aus seinem Munde. Wir würden heute sagen, die gerne ihre Bibel aufschlagen und hören wollen, Herr, was hast du mir zu sagen? Was hast du in deinem Wort geoffenbart und worin willst du mir heute begegnen? Mich korrigieren, mich ermahnen, aber mich auch trösten und mein Herz erfreuen. Das sind solche Leute, von denen David hier spricht. Und er skizziert sie auch oder charakterisiert sie auch hier etwas näher. Schauen uns das einmal an, in den Versen 3 bis 5. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf also dorthin gehen, wo Gott sein möchte und wo er ist, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat, das ist die Antwort, und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Also der darf auf des Herrn Berg gehen und der darf stehen an seiner heiligen Stätte. Wer also unschuldige Hände hat, reines Herzens ist und wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Das sind also diese Leute. Da geht zunächst einmal um das Tun dieser Menschen, wer unschuldige Hände hat. Die Hände erinnern uns daran, dass wir etwas tun, dass wir tätige Menschen sind. Natürlich nicht nur mit den Händen, auch sonst, ja. Aber darum geht es hier zunächst einmal. Das sind also Menschen, die nie etwas Böses tun. Sie sind unschuldig, sie sind rein und unbefleckt im Blick auf ihr Handeln. Sie haben auch nie etwas Böses getan in ihrem Leben. Solche Menschen dürfen hier, nach dem, was David sagt, stehen an seiner heiligen Stätte. Sie dürfen auf den Berg Zion gehen, um Gemeinschaft zu haben mit dem Gott Israels. Also solche, die tadellos sind im Blick auf ihr ganzes Verhalten, im Blick auf ihr Tun. Aber nicht nur das, sondern sie haben auch ein reines Herz. Das heißt, hier geht es um die Beweggründe ihres Tuns, ihres ganzen Verhaltens, die Beweggründe ihres Herzens, das, was wir als Motive bezeichnen. Also das, was sie tun, das tun sie nicht um ihrer selbst willen, sondern das tun sie aus Liebe zu Gott. Und das tun sie aus Liebe zum Nächsten. Diese Leute hat hier David vor Augen. Sie dürfen Gemeinschaft haben mit Gott. Menschen, die reines Herzens sind, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie dürfen und werden Gott schauen. So sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt. Das heißt, alles, was aus ihrem Herzen herauskommt und was ihr Leben prägt, geschieht aus diesem einen Grunde, weil sie Gott lieben und weil sie Gott ehren wollen, mit ihrem Tun, mit all dem, was ihr Leben ausmacht. Und noch eins fügt David hier hinzu: Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Das heißt, es handelt sich um ein Geschlecht, wie er es hier nennt, oder um Menschen, die nichts Böses reden. Alles, was sie sagen, ist lauter, ist wahrhaftig, ist frei von bösen Absichten, frei von Bitterkeit, frei von irgendeiner Art von Lieblosigkeit. Das sind Menschen, die sich mit ihrer Zunge niemals versündigt haben und nicht versündigen. Diese Menschen dürfen Gemeinschaft haben mit Gott. Also wir fassen zusammen: Es sind Menschen, die im Blick auf ihr Tun tadellos sind. Es sind Menschen, die im Blick auf die Motive ihres Herzens vollkommen rein sind, die niemals etwas in ichsüchtiger, egoistischer Absicht sagen oder tun. Und es sind Menschen, über deren Lippen nie etwas Böses, nie ein liebloses Wort, nie ein schädigendes Wort gekommen ist und kommt. Solche Leute dürfen auf den Berg des Herrn gehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Also hört es noch einmal: Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Erstens, wer unschuldige Hände hat, tun. Zweitens, wer reines Herzens ist, Gesinnung des Herzens, Absicht des Herzens, reine Motive, Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, also der sich in keinster Weise mit seiner Zunge versündigt hat oder auch versündigt. Der, bei dem das der Fall ist, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Der wird das Heil Gottes empfangen, so sagt David hier. Nun mag jemand unter uns sagen: Kann man sich hier noch über diesen Psalm freuen? Wir haben hier draußen, beziehungsweise hier von innen her, aber draußen kann man es ja schön sehen, dieses kleine Schild: Sünder, herzlich willkommen. Sünder sind willkommen. Hier müsste man nun über den Berg Zion die Worte schreiben: Vollkommene sind willkommen. sündlose Menschen sind willkommen. Dieses Geschlecht, das nie etwas Böses getan hat, ist Gott willkommen. Es darf mit Gott selige Gemeinschaft haben. Und da fragen wir uns, wie steht es denn mit David selbst? Er hat ja diesen Psalm gedichtet. Hätte er nicht an dieser Stelle in tiefe Depressionen verfallen müssen? Und jetzt erinnere ich noch einmal an das Erlebnis, das Luther gehabt hat in seiner Klosterzelle, wo er sich selbst gemartert hat, gepeinigt hat, sein feines Gewissen. Luther hatte ein unwahrscheinlich feines Gewissen. Ja, die kleinsten Dinge wurden ihm zur Not, zur Sünde. Und er fragte sich, wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich bin verloren. Und dann las er in den Evangelien und stieß auf die Bergpredigt und hielt das für Evangelium, weil es ja heißt Evangelien. Er hielt das, was der Herr Jesus in der Bergpredigt sagte, für Evangelium und wurde dadurch noch tiefer in die innere Verzweiflung hineingeführt. So tief, dass er anfing, Gott zu hassen, wegen der Forderungen des Gesetzes, denen er sich gegenübergestellt sah. Und er konnte Gott nicht befriedigen. Er konnte dieses Wort nicht einhalten. Er wusste sich zutiefst als ein vor Gott verlorener Sünder. Alles, was er las in der Bibel, kehrte sich gegen ihn, richtete ihn, verdammte ihn, verurteilte ihn. Wir kennen diese Geschichte Luthers. Vielleicht hat es der eine oder andere unter uns, vielleicht nicht in der Tiefe, in dem Ausmaß so erlebt wie Luther, aber ähnlich. Gibt es denn da noch irgendeinen Lichtblick hier? Denken wir noch einmal an David. Wie war das mit David? War er ein solch tadelloser Mann, dass er hier diesem Psalm fröhlichen Herzens dichten konnte? Wir kennen doch seine Lebensgeschichte. Und wir wissen doch, was alles verkehrt gelaufen ist in seinem Leben. Ehebruch, Mord, viele andere ungute Dinge, die in seinem Leben gelaufen sind. Durfte er denn auf diesen Berg des Herrn gehen? Durfte er denn Gemeinschaft haben mit dem Gott Israels? Was mag in ihm vorgegangen sein, als er diese Worte niederschrieb? Unschuldige Hände, reines Herzens, frei von sogenannten Zungensünden. Gibt es keinen Hoffnungsschimmer? Wie steht es denn mit dem Einzelnen hier unter uns? Ist da alles immer aus Liebe zu Gott getan? Nie etwas Böses getan? Immer nur das Gute geredet? Nie jemanden schlecht gemacht? Nie jemanden lieblos kritisiert? Niemals getan? Ich denke, dass jeder von uns, der ein wenig Licht hat von Gott her durch sein Wort, sagen muss, ich muss passen. Ich darf nicht auf den Berg des Herrn gehen. Ich darf keine selige Gemeinschaft mit ihm haben. Ich bin ein Sünder. Ich passe nicht in diese Gesellschaft hinein. Zu diesem Geschlecht, von dem David hier redet, gehöre ich nicht. Also ist alles aus. Keine Chance für uns. Und doch, ihr Lieben, gibt es hier einen herrlichen Ausblick, eine wunderbare Hoffnung. Ja, nicht nur Hoffnung, sondern Zuversicht und absolute Gewissheit in diesem Psalm. Und es wäre mal interessant, wenn ihr zu Hause jetzt sitzen würdet und würdet diesen Psalm lesen und euch die Frage stellen, ja, wo ist denn hier dieser Lichtblick? Wo ist denn hier in diesem Psalm für mich persönlich als ein elender Sünder, wo ist denn da der Hoffnungsblick, die Hoffnung, mit Gott doch Gemeinschaft haben zu dürfen? Nicht nur jetzt, sondern auch im Blick auf die Ewigkeit. Denn das ist ja die entscheidende Frage. Es geht nicht nur um diese Zeit, sondern es geht um die Frage, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? In der Gemeinschaft mit diesem seligen Gott, in glückseliger Gemeinschaft mit ihm oder aber in der Gottesferne. Und die Bibel nennt das Verdammnis, sie nennt es Hölle. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Gibt es da einen Hoffnungsschimmer hier? Es wäre mal interessant zu wissen, ob ihr darauf stoßen würdet. Nun, es gibt ihn tatsächlich. Und das ist wunderbares und herrliches Evangelium für alle, die sich dessen bewusst sind, dass sie von sich aus keine Chance hätten, Gottes Gemeinschaft zu erreichen. Wir lesen es in Vers 6. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, und jetzt kommt's, Gott Jakobs. Das ist Evangelium. Wieso ist das Evangelium? Evangelium im Alten Testament. In diesem einen Namen, Jakob. Schauen wir uns das Leben eines Jakob an. Vielleicht, wenn wir in Zukunft darüber reden, in den Predigten, schauen wir uns das Leben eines Jakob an. Ein Schlitzohr, durch und durch, der zwar die Verheißung Gottes hatte, aber der seinen Vater schändlich betrogen hat, seinen Bruder übers Ohr gehauen hat, der auch später sich immer wieder so betragen hat, wie es einem moralisch angesehenen guten Menschen nicht entspricht. Mit diesem Jakob verbindet sich der Gott, der lebendige Gott, der Gott Israels, der Gott Jakobs. Und wenn Gott sich mit diesem Jakob, mit diesem Sünder, mit diesem Schlitzohr verbunden hat und hier verbindet, dann bedeutet das doch, dass Gott der Gott aller Gnade ist. Gott ist der Gott aller Gnade. Gab es Gnade für Jakob? Schämt sich Gott nicht, sich mit diesem Namen hier zu verbinden, sich als den Gott Jakobs zu bezeichnen, dann darf ich doch wissen und getrost sein, er ist auch mein Gott. Er schämt sich nicht, sich mit mir zu verbinden. Und er hat sich mit mir verbunden, dort am Kreuz auf Golgatha, als der Herr Jesus Christus sein Blut für mich vergossen hat. Auf dieses Heil hat Jakob auch schon gewartet, wenn er sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Und im Blick auf diese Tatsache konnte David hier getrost und froh solche Aussagen machen. Denn unser Tun, unser sündiges Tun, unser böses Reden und unsere falschen Motive, die falschen Motive unseres Herzens, sind gesühnt ein für alle Mal durch das Blut Jesu. Und darauf wiesen all die Opfer hin, die dort in der Stiftshütte dargebracht wurden. Sie erinnerten David daran, dass einmal der Messias kommen würde, um für die Schuld und Sünde dieser Welt zu sterben. Darum, aufgrund dieser Abbildungen des einen Opfers unseres Herrn Jesus, aufgrund dieser vielen Opfer, die da in der Stiftshütte dargebracht wurden, konnte David getrost und zuversichtlich sein und wissen, auch ich, großer Sünder, darf auf den Berg des Herrn gehen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Da haben wir also Evangelium. Da haben wir das, was uns Mut macht, zu kommen. Was uns mit Jesus verbindet, das ist nicht unser guter Charakter, ihr Lieben. Was mich mit Jesus verbindet, das ist meine Bosheit. Nicht mein Verdienst, sondern mein Versagen und Scheitern. Nicht meine Reinheit, sondern mein Schmutz. Nicht meine Demut, sondern mein Stolz. Nicht meine Ehrlichkeit, sondern meine Unaufrichtigkeit und meine Heuchelei. Und ihr Lieben, es gibt viel Heuchelei. Auch und vielleicht gerade auch in der Gemeinde Jesu. Fromme Heuchelei. Aber auch da bin ich nicht ausgegrenzt. Wenn mir das bewusst wird, komme ich damit zum Herrn. Herr, vergib mir meine Heuchelei, meine Unaufrichtigkeit. Das verbindet uns mit dem Sünderheiland. Und das ist Evangelium, mit dem Gott Jakobs, der für Sünder gekommen ist. Und darum gilt das, was da zu lesen ist. Herzlich willkommen, Sünder herzlich willkommen, nicht Sündlose. Und so könnten wir zusammenfassend sagen auf die Frage oder antworten auf die Frage, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Solche, die reingewaschen sind von ihren Sünden durch das Blut Jesu. Da sind wir da mitten im Zentrum des Evangeliums. Das ist das Geschlecht, das den Herrn sucht, das sein Angesicht sucht und nach Gott fragt. Das ist Gnade, nichts als Gnade. Und das ist das Geschlecht, das sich freut auf das Kommen des Herrn, das mit einstimmt in den Jubelgesang, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wir sehen, hier geht es um das Kommen eines großen und mächtigen und streitbaren Herrschers. Denn dieser König der Ehre wird in Vers 10 bezeichnet als der Herr Zebaoth. Das ist der Herr der Heerscharen, der Kriegsherr. Und das ist der Sieger von Golgatha, der kommen wird in diese Welt, um die einen zu richten und seine erlöste Schar, die Vergebung der Sünden empfangen hat durch sein Blut, zu vollenden, zur seligen Herrlichkeit zu führen. Wir lesen das im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 28. Das ist einer der wichtigsten Verse, möchte ich sagen. Alles ist wichtig in der Bibel, aber so zentral. Der wichtigsten Verse in der Heiligen Schrift. Hebräer 9, Vers 28. Zuvor heißt es in Vers 27, wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal, ein für allemal, geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Einmal ist er gekommen, das feiern wir im Advent, in Niedrigkeit, um dann am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, um all unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Ihr Lieben, das sollte uns in dieser Adventszeit ganz neu große Freude bereiten. Das Tor zur Freude ist immer die Buße, die Beugung unter die Erkenntnis, Herr, ich habe nichts verdient als deinen Zorn. Ich bin ein elender Sünder vor dir. Das ist das Tor zur Freude. Dahindurch dürfen wir ganz neu gehen, auch in dieser Adventszeit, und uns freuen über die Vergebung aller unserer Schuld und Sünde. Zwischen Gott und mir ist alles in Ordnung, dadurch, dass der Herr Jesus Christus sein kostbares Blut am Kreuz für mich, für meine Schuld vergossen hat. Das sollte unsere Herzen erfreuen. Da wird es Licht und Hell in unseren Herzen. Bei aller äußeren Not, wenn das uns die Hauptsache wieder wird, ich habe Vergebung meiner Sünden, ich habe Frieden mit Gott, ich habe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, ich stehe unter seinem Segen, ich darf unter seinem Segen leben, unter seiner Gnade leben. Es ist alles in Christus enthalten, was ich brauche für diese Zeit und für diese Ewigkeit, und für die Ewigkeit. Dann ist alles gut, ihr Lieben. Dann haben wir eine fröhliche Adventszeit und dann dürfen wir uns freuen auf sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Dann wird er nicht kommen, um noch einmal für die Sünden zu sterben. Er ist ja einmal geopfert für die Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und dann wird er kommen, wie der Heilige Geist es sagt im Hebräerbrief, nicht wegen der Sünde, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil, zur ewigen Seligkeit. Das ist der zweite Aspekt der Adventszeit. Der Herr Jesus hat den Sieg errungen über alle seine Feinde. Er hat triumphiert am Kreuz über die Sünde. Er hat triumphiert am Kreuz über den Satan. Er hat triumphiert über den Tod, über unsere Ich-Natur. Er hat alles besiegt dort am Kreuz. Und so wird er kommen. Als der Sieger von Golgatha wird er kommen, um zu richten, aber auch um diejenigen, die auf ihn warten, zu vollenden. Der Herr der Herrscharen, der König der Ehren. Diesen Sieg dürfen wir jetzt schon proklamieren. Ich las, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges trafen die westlichen Verbündeten sehr genaue, geheime Vorbereitungen zur Landung an der französischen Küste. Als der Zeitpunkt für die Invasion gekommen war und alles erfolgreich verlief, war ihr Sieg in Sicht. Er war in Sicht, aber es dauerte noch Monate des Kampfes, ehe dieser Sieg verkündigt werden konnte. Ehe man proklamieren konnte, dass man den Sieg errungen hatte. Aber wir dürfen diesen Sieg jetzt schon proklamieren. Er ist errungen, dort am Kreuz und in der Auferstehung Jesu von den Toten. Wir mögen hier noch im praktischen Leben manche Schlacht verlieren, ja? Durch manches Versagen, manche Niederlagen noch erleiden, aber der Endsieg steht fest. Als Christus dort am Kreuz starb, sagte er, es ist vollbracht. Der Sieg über alle Finsternis ist vollbracht. Und wir dürfen teilhaben an diesem Sieg und dürfen diesen Sieg auch jetzt schon verkündigen, jetzt schon ausrufen, jetzt schon proklamieren. Auch in dieser Adventszeit. Für uns selbst und auch für andere. Wir verkündigen also den, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und wir sagen es dem Sünder, du darfst kommen zum Herrn Jesus, egal wie sündig du dich fühlst, egal was gelaufen ist, vielleicht schon heute Morgen gelaufen ist. Kann doch sein. Manche kommen zum Gottesdienst und haben schon Streit und Zank zu Hause in der eigenen Familie hinter sich. Kommen mit einem beladenen Herzen und mit einem schlechten Gewissen in den Gottesdienst. So darfst du kommen zum Herrn Jesus. So darfst du sogar kommen zum Abendmahl. In Beugung und Demut vor Gott, aber in der Gewissheit, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. So dürfen wir jedem Menschen sagen, der Herr Jesus nimmt dich an und du darfst Gemeinschaft haben mit ihm. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Amen.